Wie gesagt, ist heute der zweite Teil. Der erste Teil war letzten Sonntag. Wer ihn noch nicht gehört hat, hat auch die Möglichkeiten, über das Internet noch runterzuladen oder anzuhören, wer das dann noch machen möchte. Ich fange an mit einer kurzen Zusammenfassung vom letzten Mal. Ich lese dazu zunächst einmal die Verse Judas 1 bis 10. Judas, ein Knecht Jesu Christi und Bruder des Jakobus, an die Berufenen, die geliebt sind in Gott, dem Vater, und bewahrt für Jesus Christus. Gott gebe euch viel Barmherzigkeit und Frieden und Liebe. Ihr Lieben, nachdem ich ernstlich vorhatte, euch zu schreiben von unser aller Heil, hielt ich es für nötig, euch in meinem Brief zu ermahnen, dass ihr für den Glauben kämpft, der ein für allemal den Heiligen überliefert ist. Denn es haben sich einige Menschen eingeschlichen, über die schon längst das Urteil geschrieben ist. Gottlose sind sie, missbrauchen die Gnade unseres Gottes für ihre Ausschweifung und verleugnen unseren alleinigen Herrscher und Herrn Jesus Christus. Ich will euch aber erinnern, obwohl ihr dies alles schon wisst, dass der Herr, nachdem er dem Volk, das eine Mal aus Ägypten geholfen hatte, das andere Mal die umbrachte, die nicht glaubten. Auch die Engel, die ihren himmlischen Rang nicht bewahrten, sondern ihre Behausung verließen, hat er für das Gericht des großen Tages festgehalten, mit ewigen Banden in der Finsternis. So sind auch Sodom und Gomorra und die umliegenden Städte, die gleicherweise wie sie Unzucht getrieben haben und anderem Fleisch nachgegangen sind, zum Beispiel gesetzt und leiden die Pein des ewigen Feuers. Ebenso sind auch diese Träumer, die ihr Fleisch beflecken, jede Herrschaft verachten und die himmlischen Mächte lästern. Als aber Michael, der Erzengel, mit dem Teufel stritt und mit ihm rechtete, um den Leichnam des Mose, wagte er nicht, über ihn ein Verdammungsurteil zu fällen, sondern sprach: Der Herr strafe dich. Diese aber lästern alles, wovon sie nichts verstehen, was sie aber von Natur aus kennen, wie die unvernünftigen Tiere, daran verderben sie. Judas, Thomas hat es vorhin schon kurz erwähnt, ist also ein leiblicher Bruder von Jesus, ein Bruder des Jakobus, bezeichnet sich selber als Sklave Jesu. Das heißt, er hat wirklich diesen Herrschaftswechsel vollzogen. Es ist schon etwas Besonderes, denke ich, wenn man als leiblicher Bruder zu einem anderen sagen kann: Ich bin dein Sklave, ich bin dein Diener, Doulos steht da im Griechischen. Ich gehöre zu ihm und von diesem Jesus lebt er, für diesen Jesus lebt er, von ihm schreibt er, um die Gemeinde bei ihm zu halten, auch dieser Brief. Er ändert das Ziel seines Briefs, er wollte eigentlich das schreiben, was Christen gerne hören: Erbauung tut gut, etwas Schönes, merkt dann aber, ich muss eine Ermahnung loswerden, weil es um den Verlust des Heils geht. Und das durchdringt ihn, er hat es mit drei krassen Beispielen hier deutlich gemacht, wie man sein Heil verlieren kann. Er hat drei Beispiele genannt: die Israeliten, die aus Ägypten ausgezogen sind. Alle sind sie befreit worden aus der Sklaverei, aber eine ganze Generation starb in der Wüste, weil sie nicht mehr glaubten, dass Gott sie ins Ziel brachte, sondern zurück wollten. Als Beispiel nennt er als zweites Engel, die den Himmel verlassen hatten, um der schönen Frauen willen, und den Himmel mit der Hölle quasi verwechselt. Und das dritte, Sodom und Gomorra, als Beispiel der sexuellen Verirrung, die Menschen verführt und von Gott wegbringt, da sie auch ihr Heil verlieren. Diese drei Beispiele nennt er, macht daran recht deutlich, dass man das alles aufs Spiel setzen kann. Er macht deutlich, dass die Verführung von innen kommt, dass Verführer da sind, nicht von außen, nicht große Atheistenangriffe, die sagen, Gott ist tot, sondern aus der Gemeinde heraus die Verführung an die Christen kommt. Und das liegt ihm auf dem Herzen, dazu schreibt er. Und dazu lese ich jetzt die nächsten Verse, um die es heute gehen soll, die Verse 11 bis 25. Weh ihnen, denn sie gehen den Weg Kains und fallen in den Irrtum des Biliam um Gewinnes willen und kommen um in dem Aufruhr Korachs. Sie sind Schandflecken bei euren Liebesmahlen, also beim Abendmahl, prassen ohne Scheu, weiden sich selbst, sie sind Wolken ohne Wasser, vom Wind umhergetrieben, kahle, unfruchtbare Bäume, zweimal abgestorben und entwurzelt. Wilde Wellen des Meeres, die ihre eigene Schande ausschäumen, umherirrende Sterne, deren Los ist die dunkelste Finsternis in Ewigkeit. Es hat aber auch von diesen geweissagt Henoch, der siebente von Adam an, und gesprochen: Siehe, der Herr kommt mit seinen vielen tausend Heiligen Gericht zu halten über alle und zu strafen alle Menschen für alle Werke ihres gottlosen Wandels mit denen sie gottlos gewesen sind und für all das Freche, das die gottlosen Sünder gegen ihn geredet haben. Diese murren und hadern mit ihrem Geschick, sie leben nach ihren Begierden und ihr Mund redet stolze Worte und um ihres Nutzens willen schmeicheln sie den Leuten. Ihr aber, meine Lieben, erinnert euch der Worte, die zuvor gesagt sind von den Aposteln unseres Herrn Jesus Christus, als sie euch sagten, dass zu der letzten Zeit Spötter sein werden, die nach ihren eigenen gottlosen Begierden leben. Diese sind es, die Spaltungen hervorrufen, Niedriggesinnte, die den Geist nicht haben. Ihr aber, meine Lieben, erbaut euch auf eurem allerheiligsten Glauben und betet im Heiligen Geist und erhaltet euch in der Liebe Gottes und wartet auf die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus zum ewigen Leben. Und erbarmt euch derer, die zweifeln. Andere reißt aus dem Feuer und rettet sie. Andere erbarmt euch in Furcht und hasst auch das Gewand, das befleckt ist vom Fleisch. Dem aber, der euch vor dem Straucheln behüten kann und euch untadelig stellen kann vor das Angesicht seiner Herrlichkeit mit Freuden, dem alleinigen Gott, unserem Heiland, sei durch Jesus Christus, unserem Herrn, Ehre und Majestät und Gewalt und Macht vor aller Zeit, jetzt und in alle Ewigkeit. Amen. Es geht dort weiter, wo Judas von den Verführern schreibt. Er nennt drei Möglichkeiten, wie man verführt werden kann. Er schreibt hier, weh ihnen, denn sie gehen den Weg Kains. Der erste, das zweite, fallen in den Irrtum des Biliam um Gewinnes willen. Und das dritte, und kommen um in dem Aufruhr Korachs. Verführer sind wie Kain. Wörtlich heißt es, sie gingen den Weg Kains. Heißt das, die Verführer fallen damit auf, dass sie ihre Brüder erschlagen und sagen, macht das auch so? Kann ich mir nicht vorstellen. Daran denkt man, wenn man an Kain denkt, er hat seinen Bruder umgebracht. Dahinter steckt ein anderer Gedanke, der uns sehr oft auch Rätsel aufgibt, dass es heißt, dass das Opfer Kains nicht angenommen wurde, aber das Opfer Abels. Ich muss ehrlich sagen, ich habe auch lange Zeit damit nicht viel anfangen können. Bei der Vorbereitung jetzt für diese Predigt kam mir ein Ansatz, ein Gedanke, der mir recht plausibel erscheint. Und zwar geht es darum, dass Gott als Weg der Sühnung für unsere Schuld, für unser Versagen, für das, wo wir schuldig vor Gott sind, immer Opfer gefordert hat. Das ganze Alte Testament ist voll, dass wenn ein Mensch zu Gott kommen will, Blut fließen muss. Müssen Tiere sterben, auf die teilweise bildlich die Israeliten die Hörner anfassen mussten, die Sünde zu übertragen, wenn es dann abgestochen wurde, um deutlich zu machen, dass du zu Gott kommen kannst, muss Blut fließen. Das ist ein Opfer, das Gott verlangt und bis dahin, dass Jesus letztlich ja auch für uns geblutet hat. Wenn wir nachher Abendmahl feiern, sagt Jesus, das ist mein Blut, das für euch vergossen wird, wo dann ein für alle Mal das bezahlt ist. Das ist also der Weg, den Gott gesagt hat, ist der einzige Weg, dass ihr zu mir kommen könnt, dass ihr Kontakt mit mir aufnehmen könnt, ein Opfer, das ihm angenehm ist. Und nun ist es so, dass der Abel, wenn er Gott geopfert hat, Tiere geopfert hat und damit, und das ist eben dieser Gedanke an dieser Stelle, das tat, was Gott wollte. Während Kain hat das geopfert, was er an Ertrag vom Feld hatte. Er war nicht Viehzüchter, sondern er war Landwirt, hat verschiedene Sachen angebaut und das hat er Gott geopfert. Und nun ist der Gedanke dahinter und das, im Zusammenhang, wo Judas hier schreibt, wird das dann etwas einsichtig, dass er sagt, das, was Kain gemacht hat, ist, dass er gesagt hat, ich bestimme, was Gott zu gefallen hat. Ich gebe ja von dem, was ich habe. Das, was ich Gott geben möchte, wird ihm schon gefallen oder hat ihm zugefallen. Mich interessiert nicht den Weg, den Gott will, was Gott von mir möchte, eben dass Tiere sterben müssen. Da müsste ich ja was machen, müsste ich vielleicht von meinem Ertrag was eintauschen beim Abel, damit ich auch ein Tier habe. Ich gebe ihm das, was ich habe. Mich interessiert letztlich nicht, was Gott will, sondern Gott hat zu gefallen, was ich ihm zu geben habe. Wenn man den Gedanken so weiterdenkt, ist das nicht ganz ähnlich in unserer Zeit heute auch vielfach? Dass Menschen sich ihr eigenes Gottesbild machen, sagen, so ist der Gott, den ich verstehe. Und auch als Christ, so ist der Gott, dem ich glaube. Dass man die Bibel dann auseinandernimmt und sagt, ja, nehme ich nicht so. Kann man es heute nicht mehr so sagen. Man sucht sich das eine raus, tut vielleicht noch was dazu und kommt sich noch gut vor, ich tue ja was für Gott. Aber es ist nicht der Weg, den Gott bestimmt hat. Nicht das, was Gott will. Und das ist, wo der Judas jetzt hier warnt und sagt, Verführer sind wie Kain. Sie sagen euch, das, was ihr Gott gebt, wird Gott schon gefallen. Nehmt es nicht so genau mit dem, was Gott gesagt hat. Aber Gottes Wort ist der verbindliche Maßstab für unser Leben. Das ist der Weg, auf dem wir gerettet werden. Und wenn wir versuchen, einen anderen Weg vorbeizufinden, lassen wir uns verführen, wie Kain verführt wurde, eben das zu tun, was er wollte und nicht, was Gott wollte. Und ich glaube, es ist wirklich eine große Gefahr bis unsere Zeit hinein, dass wir meinen, das, was ich tue, hat Gott zu gefallen. Damit wird Gott einverstanden sein. Ich bin mir sicher, dass Gott nichts dagegen gehabt hätte und sich gefreut hätte, wenn Kain zusätzlich zu dem, was notwendig war für die Vergebung, auch noch was Gott geopfert hätte von seinen Gaben. Aber nicht anstelle von dem, was Gott gefordert hat. Nicht anstelle von dem Weg, den er vorgesehen hat. So kann es vorkommen, dass Menschen sich frei vom Gesetz fühlen, so leben, wie sie es sich vorstellen und davon ausgehen, dass Gott das so gefallen hat. Ich glaube, dass wir auf diese Art und Weise Gott auch lästern, wenn wir ihm sagen, so hat es dir zu gefallen, anstelle unser Leben uns von ihm umgestalten zu lassen. Zu sagen, okay, ich will das tun, was du willst, auch wenn es mir schwerfällt. Ich möchte mein Leben, meine ganze Lebensführung aber an dir ausrichten. Das andere Art der Verführung, vor der Judas warnt, Verführer sind wie Bileam. Wörtlich heißt es, sie ergaben sich wie Bileam. Was war eigentlich Bileams Problem? Ist auch ein Bild, Geschichte aus dem Alten Testament. Als die Israeliten so langsam anrückten, bekamen die Völker in Israel in Kanaan Panik und haben den Bileam angestachelt, er sollte doch die Juden verfluchen. Von Bileam wissen wir, dass er sehr viel von Gott wusste, auch genau wusste, was Gott von ihm wollte, aber das ist ein zwiespältiges Verhältnis dazu. Auf der einen Seite, wenn man so zusammenfassend sehen will von dem Bileam, weiß man, dass er sehr viel von Gottes Erkenntnis hatte, aber auch das Geld ziemlich lieb hatte. Und so hat er sich auf diesen Spagat eingelassen, obwohl er wusste, ich kann die Israeliten nicht verfluchen, hat er sich doch von den reichen Fürsten Geld geben lassen, um die Israeliten zu verfluchen, das so zu tun, als ob, ich kann es ja mal probieren, eigentlich darf ich es nicht, aber wir können es ja doch mal probieren. Und so ging das bei ihm auf und ab, bis dann das in dem Höhepunkt endete, ersten Höhepunkt, wo dann der Esel mit ihm spricht, weil ein Engel im Weg stand und der Bileam das nicht gesehen hat, aber der Esel dann zum Bileam sagt, warum schlägst du mich? Und ihm dann die Augen aufgetan werden und er merkt, ich kann so nicht, ich kann mich nicht bestechen lassen, ich kann das Geld nicht annehmen gegen dem, was Gottes Wille ist. Und dann hat er die Israeliten gesegnet, anstelle zu verfluchen, da waren natürlich seine Geldgeber nicht sehr angetan von. Und wenn man das Alte Testament so weiterliest, merkt man, dass der Bileam noch eine andere Möglichkeit gefunden hat, zu seinem Geld zu kommen. Das Geld hat ihn nicht losgelassen. Er hat dann mit Tempelprostitution und mit Orgien ganz in der Nähe von da, wo die Israeliten waren, die Juden nach und nach dazu verführt, dahin zu gehen, da mitzumachen, wie heute Party, Geld und Sex, das zieht. Und so kam er doch zu seinem Ziel und letztlich zu seinem Geld. Und Judas sagt, Verführer unter euch sind wie dieser Bileam. Sie wissen sehr viel von Gott, haben eine große Gotteserkenntnis, aber sie suchen ihren eigenen Vorteil. Sie versuchen immer noch ihren eigenen Weg zu gehen und immer geht es um die gleichen Dinge, Geld und Sex und Macht. Und Bileam war so einer, der so eine Gratwanderung gemacht hat. Und vielleicht kennen wir diese Gratwanderung auch. Eine Gratwanderung dazwischen, Gott die Ehre geben und das Leben, was mir gefällt, wovon ich was habe. Ich möchte ja Gott gehören, aber das möchte ich auch haben. Und dann kommt man in so einen Zwiespalt hinein und entscheidet sich nicht, eine Sache ganz zu machen. Nicht ganz warm, sagt Jesus, aber auch nicht ganz kalt, sondern zum Ausspucken. Sklave Gottes sein heißt aber dem Ruf des Geldes widerstehen, heißt Gott ganz gehören, heißt Gott ganz zu dienen und dem anderen abzusagen. Aber weil uns das so schwer fällt, sind wir vielleicht leicht in diese Richtung auch zu verführen. Wenn da einer kommt und sagt, das kannst du es doch machen, guck, ich mach's doch auch. Ich glaube, dann fällt es uns schwer zu sagen, ich mache da aber nicht mit. Und das dritte Art der Verführung, vor der Judas warnt, Verführer sind wie die Rotte Korachs. Wörtlich, sie gingen unter wie die Rotte Korachs. Die letzte Verführung, die hier genannt ist, ist die Auflehnung gegen die geistlichen Leiter. Da waren Mose und Aaron an der Spitze des Volkes Und das Volk murrte mal wieder: Wir wollen das nicht, was maßt ihr euch an, das zu führen? Was maßt ihr euch an, ihr seid die Einzigen, zu denen Gott spricht? Und da hat Korach und seine Sippe oder seine Gruppe hat sich gegen Mose und Aaron gestellt, haben das Volk aufgehetzt, haben gesagt, ihr müsst nicht nur auf die hören, die haben nicht den Schlüssel der Allwissenheit, die können nicht alles wissen, die machen nicht alles richtig. Wir wissen auch was, wir können auch was, auf uns müsst ihr auch hören. Und sie haben das Volk aufgewühlt und in Aufruhr gebracht. Und da hat Gott aber ein ganz deutliches Zeichen gesetzt. Es heißt, dort, wie Mose und Aaron dann im Rücken zur Wand standen, tat sich die Erde auf und hat die ganzen Leute verschlungen. Und die Erde hat sich geschlossen, sie waren wieder weg. Wahrscheinlich so eine Art Erdbeben, wo eine Erdspalte aufging und sie waren auf einen Schlag weg. Verführung zeigt hier eine Form des Inverrufsbringen von geistlichen Leitern. Man stellt sie in Frage, möchte sie vielleicht ersetzen. Dahinter steckt so der Gedanke, nicht nur ihre Sicht ist richtig. Ich habe auch eine richtige Sicht. Und meistens ist das dann auch so Sichtweisen, wo man sagt, man darf doch alles nicht so eng sehen. Man darf das doch nicht so genau nehmen. Man darf die Bibel doch nicht so nehmen, wie Gott sie gemeint hat. Judas warnt mit diesen drei Bildern vor der Verführung. Und es geht immer wieder von der Verführung, die von innen kommt, nicht von außen. Von außen ist man viel gewappneter dagegen. Sie kommt von innen. Es sind geistlich bewährte Leute teilweise oder offensichtlich, die so leben. Und deswegen führt er weg, die sowas machen. Ab Vers 12, sie sind Schandflecken bei euren Liebesmalen. Prassen ohne Scheu, weiden sich selbst. Sie sind Wolken ohne Wasser, vom Wind umhergetrieben, kahle, unfruchtbare Bäume, zweimal abgestorben und entwurzelt. Also eine sehr, sehr ausdrucksstarke Sprache, die Judas hier gebraucht. Aber macht's deutlich, sie sind Schandflecken bei euren Abendmahlen. Da wird deutlich, diese Verführer sind eben keine Exoten, die irgendwo von außen hineinkommen, sondern sind Leute, die fest in die Gemeinde integriert sind. Beim Abendmahl sind sie dabei, körperlich anwesend, aber ihre innere Gesinnung passt nicht dazu. Sie tun alles um der Show willen, des Ansehens nach außen, nicht um dem Gott zu dienen, sondern um dem ihre eigenen Ziele zu verfolgen, gut dazustehen, groß dazustehen, Einfluss zu gewinnen, Anerkennung zu gewinnen. Und Judas sagt, dabei sind sie unnütz, völlig unnütz. Und die Bilder, die jetzt gebraucht, sprechen eine tolle Sprache eigentlich für sich. Sie sind Wolken ohne Wasser. Es hat ja diese Woche gut geregnet. Aber wenn es so eine lange Dürreperiode ist, und das ist ja gerade im Orient öfters der Fall, auch in Israel, dass es ziemlich lange trocken ist, und man dann nichts mehr sehnt, als dass es endlich mal regnet, dann kommt so eine Wolke an und jeder hofft und betet vielleicht, jetzt lass es doch mal regnen. Und kommt kein Tropfen. So tun als ob. Und dann sagt er, die so leben, sind wie solche Wolken, die so tun, als ob sie euch was bringen, aber lassen euch dann doch nicht im Regen, sondern im Trocknen stehen. Sie sind kahle, unfruchtbare Bäume, zweimal abgestorben und entwurzelt. Ein Baum, der hat ja mal was dargestellt. Der war doch mal was. Da war was wirklich da. Aber es ist nichts mehr. Er ist kahl geworden, abgestorben, vielleicht mal aufgelebt, entwurzelt. Es ist nichts mehr da, was wirklich trägt, was wirklich hilfreich ist. Mit anderen Worten, in der Erinnerung der Gemeinde, der Gläubigen, mögen sie noch groß und gut sein. Aber vor Gottes Augen sind sie schon tot und kaputt. Das Bild geht noch weiter in Vers 13. Wilde Wellen des Meeres, die ihre eigene Schande ausschäumen, sind sie. Umherirrende Sterne, deren Los ist die dunkelste Finsternis in Ewigkeit. Wilde Wellen ist ein Bild von Unruhe, von ständigem Hetzen, von Schwätzen, sich ergebenden Aktivitäten von einer in die andere stürzen, ohne wirklich was zustande zu bringen. Schäumen. Es kommt nicht wirklich was mal mehr dabei heraus. Es sind zwar Schaumkronen, die man sieht, aber es bringt nichts. Und er schreibt, sie erwartet die dunkelste Finsternis. Wie viele Christen fallen auf die rein, die sich gut verkaufen können, die große Worte machen und immer alles ganz genau wissen. Und diese Spannung, die war ja auch im Neuen Testament schon, auch im Korintherbrief kämpft sogar Paulus dagegen, dass er nicht der begabte Redner ist, dass andere viel besser reden können. Und die deswegen meine, Paulus hat nicht viel zu sagen. Weil das zieht an. Aber es ist nicht das Richtige. Man ist davon natürlich angezogen, man möchte gerne mehr wissen. Aber wo nichts ist, kann nicht mehr kommen. Und so sagt Judas, zum Kampf für den Glauben gehört eben, dass ich auch die Augen offen halte und prüfe, ob mir da leeres Geschwätz mit schönen Worten vorgesetzt wird oder ob ich wirklich etwas vom Wort Gottes erfahre, vom Wort Gottes weitergegeben wird. Gottes Wort anzunehmen ist manchmal schwer, vor allem dann, wenn es mich in Frage stellt, vor allem dann, wenn es meine Lebensführung, meine Überzeugungen angreift, wenn es nicht kompatibel ist mit dem, wie ich gern leben möchte. Und immer dann sind wir als Christen, weil das so typisch menschlich ist, in der Gefahr, dass wir uns lieber auf die einlassen, die so reden, wie wir es gerne hören möchten. Und dann macht man der Verführung ganz leicht die Tür auf. Ich denke, dass das die Intention des Judas an dieser Stelle ist, weshalb er sagt, ich kann euch jetzt nicht erbauen, ich muss euch ermahnen, ihr macht den Verführern die Tür auf. Weil es manche Sachen sind, wie heißt es schon an einer anderen Stelle, wonach uns Menschen die Ohren jucken, was wir gerne hören möchten. Wie geht es weiter mit denen? Ab Vers 14. Es hat aber auch von diesen geweissagt Henoch, der siebente von Adam an, und gesprochen, siehe, der Herr kommt mit seinen vielen tausend Heiligen Gericht zu halten über alle und zu strafen alle Menschen für alle Werke ihres gottlosen Wandels, mit denen sie gottlos gewesen sind, und für all das Freche, dass sie gottlosen Sünder gegen ihn geredet haben. Noch einmal wird hier das Buch Henoch erwähnt. Ich habe es am letzten Sonntag schon gesagt. Der Judas bezieht sich auf eine jüdische Auslegungstradition, von der wir nicht mehr alles wissen. Das Buch Henoch ist nur in ganz wenigen Teilen noch bekannt. Manches von dem, was Judas hier zitiert, kennen wir nicht mehr, ist verloren gegangen. Aber er spricht hier etwas an, und was er hier anspricht, und das macht es deutlich, ist, dass Gott nicht darüber hinweggehen wird. Und dass er das Gericht nicht so in einem heimlichen, geschlossenen Zirkel vollziehen wird, sondern öffentlich, vor allen Heiligen. Das heißt, dort, wo er die Leute zur Rechenschaft ziehen wird, das geschieht in der Öffentlichkeit. Und es wird deutlich, jedes freche Wort ist registriert und muss verantwortet werden. Und das kommt nicht von Judas, er zitiert hier Henoch, der siebente von Adam, also die siebte Generation nach Adam, auch schon eine ältere Prophezeiung, die bis in die Ewigkeit hineingeht. Wenn es heißen wird, dass die Kinder Gottes die Welt mitrichten werden, ist das Gleiche, was im Neuen Testament auch wiederfinden. Freche Worte. Ich frage mich, wie viele solcher Worte verunsichern heute die Heiligen. Freche, verführerische Worte, wie ob Jesus leibhaftig auferstanden ist, spielt doch eigentlich keine Rolle. Es geht nur um das Vorbild. Oder Gottes Wort wörtlich nehmen, ist doch enger Fundamentalismus, das will Gott doch gar nicht. Oder das Alte Testament ist durch das Neue Testament längst überholt. Die Gebote, gibt nur das eine Gebot, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Man kann auch vieles weitere anfügen. Es gibt viele verführerische Worte, die zum Gericht werden. Der Herr Jesus kommt, um darüber Gericht zu halten, sagt Judas. Der Kampf der Gläubigen ist es, treu bei der Wahrheit zu bleiben, nicht irre zu werden, dem Glauben, dem Zweifel entgegenzuhalten. Diese Murren, ab Vers 16, diese Murren und Hadern mit ihrem Geschick, sie leben nach ihren Begierden und ihr Mund redet stolze Worte, um ihres Nutzes willen schmeicheln sie den Leuten. Murren und Hadern mit seinem Geschick ist gar nicht so unbekannt, oder? Warum muss das ausgerechnet mir passieren? Womit habe ich das verdient? Warum ich? Oder leben nach eigenen Begierden? Fängt doch früh an, war ganz fromm ausgedrückt. Sonntags morgens Gottesdienst, der Geist ist willig und das Bett ist warm. Wo geht die Begierde hin? Ist manchmal richtig schwer, gell? Gut, für mich nicht, ich muss aber. So gibt es verschiedene Sachen. Fängt klein an, bis hin in ganz andere Bereiche hinein. Oder mit dem Buchtitel von vor einigen Jahren ausgedrückt, der Ehrliche ist doch immer der Dumme. Und der Fromme erst recht. Jeder denkt zuerst an sich, aber mit Jesus geht das nicht. Wie schnell und wie oft versucht man, andere über den Tisch zu ziehen, seinen Begierden zu leben, zu gucken, dass man nicht zu kurz kommt, vermeintliches Unrecht auszugleichen, Steuererklärung beim Finanzamt, der Arbeitgeber, der einen viel zu kurz hält, da kann ich auch mal was mitgehen lassen. Der Lehrer in der Schule hat mich eh schlecht benotet, kann ich auch abschreiben, um so etwas besser zu kommen. Oder in Ehen, ich bin nie dran schuld, der andere. Die Frau, die du mir gegeben hast. Ne? Fing ganz am Anfang an und geht bis heute weiter, umgekehrt, gleiche Spielchen. Man lässt sich so leicht verführen davon, dass man sich übervorteilt, zu kurz vorkommt, benachteiligt einfach. Und da gibt es viele Erklärungen, ganz schnell ist man dort, dass man da mitmacht. Ich glaube, die Liste kann jeder für sich ergänzen. Wer seine Lebensführung jesusgemäß gestalten will, wird immer wieder der sein, der dumm daneben steht, wenn andere sich lustig machen, sich bedienen und sich bereichern. Lasse ich mich verführen und mitmache mit? Wem kommen da nicht manchmal wütende Gedanken, warum mache ich da nicht mit? Warum darf ich nicht sein wie alle anderen? Warum ist Gott so kleinlich und ist Gott wirklich so kleinlich? Oh ja, Gott ist so kleinlich, denn die Verführer und die es tun, zieht er zur Rechenschaft. Aber wenn ich in so einer Spannung drinstehe, wenn ich in so einer Stimmung drin bin, dann fällt es mir schwer, solchen Gedanken zu widerstehen. Und dann kommen vielleicht einem manchmal doch ganz schnell so gute Ideen, wie man ja doch so leben könnte. Und es gibt ganz fantasievolle Begründungen, die dann die Runde machen. Man sucht und findet vielleicht noch andere Gläubige, die mitmachen. Man überzeugt andere, mit diesem, jenem Trick auch weiterzukommen, die natürlich völlig legal sind. Fast jedenfalls. Oder aber, und vielleicht auch gleichzeitig, man hadert mit Gott. Warum geht es den Gottlosen so gut und mir so schlecht? Übrigens kann man da Psalm 73 nachlesen, da beschäftigt ein ganzer Psalm nur mit der Thematik. Und kommt zum Schluss, bis ich auf das Ende sah, wo diese Menschen enden, dann hörte ich auf zu hadern. Hadern mit Gott heißt, dass es für mich reizvolleres, lohnenderes, ja wertvolleres gibt als Jesus. Wenn ich anfange, mit Gott darüber zu hadern, dann heißt es, das, was du mir zu bieten hast, reicht mir nicht. Es gibt was, was besser ist als Jesus, was besser als dein Heil. Murren, hadern mit Gott heißt, du reichst mir nicht, ich will mehr. Aber ganz sachlich ausgedrückt, mehr als Jesus gibt es nicht, können wir gar nicht haben. Und das will und muss Judas hier auch neu den Christen hinter die Ohren schreiben. Und darum sagt er, kämpft für den Glauben. Und der letzte Teil dieses Briefes ist so überschrieben, Hilfe und Rat an die Gemeinde. Nun gibt der Judas 7 konkrete Ratschläge an die Gemeinde, wie sie dieser Verführung widerstehen kann, wie sie dahin kommen kann, da nicht mitzumachen. Ich lese zunächst die Verse 17 bis 19 noch einmal. Ihr aber, meine Lieben, erinnert euch der Worte, die zuvor gesagt sind von den Aposteln unseres Herrn Jesus Christus. Als sie zu euch sagten, dass zu der letzten Zeit Spötter sein werden, die nach ihren eigenen gottlosen Begierden leben, diese sind es, die Spaltungen hervorrufen, Niedriggesinnte, die den Geist nicht haben. Ich möchte mal so sagen, der erste Ratschlag, den er gibt, ich lese alles fertig, mache es komplett durch. Ihr aber, meine Lieben, erbaut euch auf euren allerheiligsten Glauben und betet dem Heiligen Geist. Und erhaltet euch in der Liebe Gottes und wartet auf die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus zum ewigen Leben und erbarmt euch derer, die zweifeln. Andere reißt aus dem Feuer und rettet sie, andere erbarmt euch in Furcht und hasst auch das Gewand, das befleckt ist vom Fleisch. Ja, meine Lieben, erinnert euch der Worte. Der erste Ratschlag, den Judas gibt, ist die Erinnerung. Jesus ist der Anfang und das Ende. Und dass diese Zeiten der Verführung kommen werden, ist vorhergesagt. Erinnert euch daran, das muss so kommen. Jesus hat gesagt, das wird so kommen. Erschreckt nicht, darum sage ich es euch. Erschreckt nicht über das, was kommt, seid darauf bereit. Und mit dieser Form der Verführung wird jede Generation zu tun haben, auf eine ganz andere Art und Weise vielleicht, aber die Verführung ist in jeder Generation da. Und so wie in der geistlichen Waffenrüstung bereits beschrieben ist, was wir gegen die Verführung, gegen den Zweifel, die Anfechtung tun sollen, geht hier der Judas in die gleiche Richtung. Da heißt es nämlich, schreibt Paulus, dass wir den feurigen Pfeilen des Zweifels der Anfechtung den Schild des Glaubens entgegenhalten sollen. Den Schild des Glaubens, den muss ich bewegen, da muss ich was tun. Und ihr auch, erinnert euch daran, aktiv gegen den Zweifel etwas zu tun. Setzt euch dem gegen zu, erinnert euch an das, was Jesus getan hat. Gerade dann, wenn vielleicht anderes euch größer wird. Und das, was wir in Gottesdiensten hier machen, diese Zeit, was mir beim Bibellesen wichtig wurde, damit Gott erlebt, soll so ein Mittel sein, dass vielleicht auch gerade der momentan sagt, ich hänge in so einem Loch drin, ich hadere vielleicht mit Gott, ich sehe nichts, ich bin versucht, ich gucke auf die anderen, mitzukriegen, Mensch, da hat Gott was getan. Und vielleicht zu merken, so etwas Ähnliches habe ich ja auch schon erlebt. Sich zu erinnern an das, was Gott getan hat. Und dem, was Gott getan hat, das Wort Gottes, dem Zweifel der Anfechtung, das Wort Gottes entgegenzusetzen. Erinnert euch an das, was geschrieben ist. Es gibt nichts anderes. Es bleibt. Und das hat Jesus ja selber vorgemacht. Als er versucht wurde, hat er das Wort Gottes dem entgegengesetzt. Nur was geschrieben ist. Dreimal hat der Teufel ihn versucht zu verführen oder hat ihn angefochten. Dreimal hat er das Wort Gottes entgegengesetzt. Und selbst als der Teufel mit dem Wort Gottes ihn versuchte, hat er gesagt, aber es steht auch geschrieben. Bibelworte, Erinnerung an das, was geschrieben ist, ist eine der wichtigsten Hilfen im Kampf gegen die Verführung. Er schreibt weiter, erbaut euch auf eurem Glauben. Erbaut euch auf eurem allerheiligsten Glauben. Das ist das Schwierige. Ich habe es eben angedeutet mit diesem Bild, was Paulus ja auch angreift mit dem Schild des Glaubens, das man der Anfechtung gegenstellen soll. Manchmal neigt man dazu, ich kann jetzt nicht. Jetzt muss ich das Gewitter über mich halt ergehen lassen. Ich duck mich und warte, bis es vorbei ist. Und lass mich so richtig zusammenschießen. Und hier sagt er, erbaut euch auf euren Glauben. Ein anderes Wort für Glauben ist Vertrauen. Im Griechischen gibt es diese Unterscheidung, nicht nur im Deutschen. Vertrauen macht es vielleicht ein bisschen mehr deutlich, worum es geht. Dass Glaube keine technische Sache ist, sondern dass bei Vertrauen um Beziehungssache geht. Menschen, denen ich vertraue, Menschen, kann auch sagen, die ich glaube, denen vertraue ich auch dann, wenn ich sie nicht verstehen kann. Und wenn andere mich zum Zweifel an meinen Freunden bringen wollen, wenn manche meine Freunde mir schlecht machen wollen, sagen, so einem vertraust du, so einem glaubst du, dann setze ich dem doch entgegen, du, ich habe dir aber auch schon so und so erlebt. Das lasse ich doch nicht sitzen. Und dann erzähle ich, was ich mit denen erlebt habe und weshalb ich ihnen glaube und weshalb sie es wert sind, dass ich ihnen vertraue. Und so Judas hier auch, erbaut euch auf eurem Glauben. Erinnert euch an das, was ihr mit Jesus erlebt habt. Ihr kennt doch Jesus, ihr habt seinen Heiligen Geist, ihr habt die Grundlage des Glaubens. Darauf baut und erbaut euch, daran festzuhalten, ermuntert euch. Ich meine, dass wir in einer Zeit leben, in der die Christenheit kräftig durchgeschüttelt wird. Jetzt vielleicht nicht durch Verfolgung, aber wenn man weite Bereiche Theologie ansieht, hat sich weite Philosophie geöffnet, der Menschenweisheit. Hat sich der Zeit, dem Zeitgeist angepasst. Überzeugungen, die Jahrtausende lang unverrückbar auch in christlichen Kreisen galten, sind plötzlich ins Wanken geraten. Und wo Gemeinden oder Christen oder Pfarrer oder sonstige versuchen, die Bibel ernst zu nehmen, dabei zu bleiben, haben sie ganz schnell Ärger mit ihren Vorgesetzten, mit Verbänden oder Kirchenleitungen. Was soll man da tun? Beten. Betet im Heiligen Geist, sagt er. Beten, mit Jesus reden, Beziehung leben, reden mit dem, um den es geht. Im Heiligen Geist beten, der Geist Gottes wohnt in uns und ist uns zur Erinnerung gegeben. Jesus hat gesagt, wenn der Tröster kommen wird, wird euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Das galt nicht nur den Jüngern damals, dass sie erinnert wurden, bevor sie es aufgeschrieben haben, was Jesus gesagt hat. Das gilt auch uns, wenn wir die Bibel lesen, erinnert uns der Heilige Geist an das, was Gott uns damit sagen will. Er führt unsere Gedanken, er spricht hinein unser Leben. Das können wir erfahren, das können wir erleben. Er wird uns erinnern. Und darum ist das Beten, das Gespräch mit Jesus so wichtig. Beten, Gebetsgemeinschaft mit anderen haben, möchte man so sagen, das sind die geistlichen Vitaminspritzen im Kampf des Glaubens. Beten, Gebetsgemeinschaft haben, sind die geistlichen Vitaminspritzen im Kampf des Glaubens. Da auch hier noch einmal die Einladung, zum Gebetstreffen zu kommen. Was es uns so schwer fällt, ist Verführung. Dass da immer was Wichtiges kommt oder irgendwas anderes ist, ist Verführung. Und wenn man sich aufmacht und kommt, erlebt man die Gemeinschaft mit Jesus. Die kann man nicht beschreiben, man kann sie nur erleben. Das Dritte, was er nun als Ratschlag gibt, erhaltet euch in der Liebe und wartet auf die Barmherzigkeit Jesu zum ewigen Leben. Die Liebe zueinander macht stark. Gemeinde ist stark, wo sie an der Liebe festhält. Nicht die Größe der Gemeinde ist entscheidend, sondern die Liebe zueinander. Und dann seid geduldig und wartet, denn Jesus wird sich erbarmen zum ewigen Leben. In der Verführung auch in der Liebe festhalten. Es gibt keine Verheißung, so gern wir sie auch hätten, dass hier in dieser Welt alles gut wird. Es gibt keine Zusage, dass wir in unserem Leben, das vor uns liegt, noch so und so viele schöne Tage haben werden. Unbeschwerte Tage. Aber es gibt eine Garantie, dass Gott sich über uns erbarmt, dass sich erbarmt hat, dass wir die Ewigkeit mit Jesus sicher haben. Und diese Liebe Gottes, die gilt. Und die soll uns tragen und auch miteinander tragen. Der vierte Ratschlag, erbarmt euch über die Zweifler. Wie gehen wir damit um, wenn einer zweifelt? Thomas, der Zweifler. 7 haben wir davon, gell? 8? Nö. 6. 6 ist Thomas. Habe ich verzählt? Okay. Ich will nämlich sagen, dass wir 6 Zweifler haben. Haben wir aber sicher mehr. Aber wie geht man um mit Zweiflern? Zweifel kann anstecken. Was ansteckt, soll man doch meiden. Ja? Schweinevirus. Ich habe lange nichts mehr davon gehört jetzt, aber Virus soll man meiden. Ansteckungsgefahr, Vorsicht, weggehen, nicht hingehen. Aber der Zweifel an Jesus führt auch dazu, dass wir sagen, lieber nicht hingehen, sonst passiert es mir vielleicht auch, sonst werde ich selber unsicher. Oder ist nicht dann der Auftrag, wenn Judas schreibt, erbarmt euch über die Zweifler, dass wir auch für sie mitglauben, sie mittragen, ihnen Mut machen, indem wir erzählen, wie es uns geht, erzählen, was wir mit Jesus erleben. Dass wir dem Zweifler Jesus groß machen, wie den Jüngern damals. Komm und sieh, guck dir doch an, er lebt wirklich. Und ich glaube, wir können Jesus nie so groß machen, dass wir ihn zu groß machen. So groß, wie wir Jesus machen, wird nicht ausreichen, die Größe zu beschreiben, die er wirklich ist. Der fünfte Ratschlag, rettet aus dem Feuer, wer sich retten lässt. Rettet aus dem Feuer, rettet, wer sich retten lässt. Ich glaube, das heißt, dass Judas da deutlich machen möchte, geht den Kampf gegen die Irrlehre bewusst an. Sich mit denen auseinanderzusetzen, die schön und groß reden können, die einen manchmal auch buchstäblich mundtot machen können, da möchten wir vielleicht eher kneifen. Wer diskutiert schon gerne mit Leuten, wo er weiß, da komme ich nicht durch. Da gehe ich doch lieber. Ich habe lange überlegt, rettet aus dem Feuer. Ich kann mir vorstellen, dass Judas in diese Richtung das meint. Die Verführer, hat er vorher schon geschrieben, sind abgeurteilt. Da steht das Urteil Gottes fest. Aber sie haben ihrem Gefolge ja Leute, die dabei hängen. Rettet aus dem Feuer. Und wenn wir nur diskutieren, wenn wir nur bezeugen, auch wenn wir vielleicht mit abgesenkten Hosenbeinen hinterher dastehen, für die, die dabei sind, die nicht so sicher sind, denen vielleicht ein Wort unseres Zeugnisses plötzlich einen Blick öffnet für die Wahrheit Gottes, die anfangen, an der Irrlehre zu zweifeln. Ich wurde so erinnert an ein Gespräch, mal eine Zeit lang, wo ich mich in der Lehre der Zeugen Jehovas und dem aktuellen Stand recht gut auskannte. Da hatten wir mal so einen Besuch gehabt von einer Zeugin Jehovas. Die hätte wohl eine Jüngere dabei gehabt, die sie anlernen sollte. Und in dem Gespräch ist es mir geschenkt worden und gelungen, dass ich die Gesprächsleitung übernehmen konnte, weil ich genau wusste, wo die wunden Punkte waren. Und irgendwann wurde es der anderen wohl zu heißen, Satz Gespräch dann abgebrochen, wir können ja nochmal wiederkommen. Ich habe genau gemerkt, dass die andere so langsam unsicher wurde. Die sind übrigens nie wiedergekommen. Aber ich denke, dass es darum gehen kann, wenn wir wirklich so Gespräche einsteigen, schwer ist vielleicht auch beim Thema Evolution oder Schöpfung. Da kann man manchmal mit Argumenten wissenschaftlicher Seite nicht unbedingt mithalten. Aber das bezeugen, was wir glauben, um die, die einfach diesen großen Schlagzeilen, diesen großkotzigen Thesen, diesen wissenschaftlichen Erkenntnissen, die, wie sie genannt werden, die oft ja gar nicht haltbar sind und von echten Wissenschaftlern nicht unbedingt so untermauert werden, denen einfach nur entgegenzusetzen, ich glaube aber aus den Gründen, was in der Bibel steht, um Menschen deutlich zu machen, es gibt noch was anderes. Ich glaube, dass Judas das meint, dass wir uns auf diesen Kampf, auf diese Diskussion einlassen sollen, um die zu retten, die noch zu retten sind. Uns nicht davon ganz zurückzuziehen, sagen, lassen wir den Krempel machen, die wir uns eh nicht hören, wir haben eh keine Chance. Sondern wirklich an dieser Stelle den Kampf aufnehmen, indem wir bezeugen, was wir können, auch wenn wir vielleicht Diskussionen nicht unbedingt gewinnen. Das sechste, erbarmt euch derer, die zwar erbarmt euch in Furcht und hasst auch das Gewand, das befleckt ist vom Fleisch. Das ist ja fast ein Widerspruch, oder? Erbarmt euch in Furcht und hasst auch das Gewand, das befleckt ist vom Fleisch. Erbarmt und hasst? Wie geht denn das? Im Kampf mit der Irrlehre kann man auch hart oder weich werden. Man kann auf zwei Seiten vom Pferd fallen. Man kann entweder sagen, ich mache halt mit, ist alles nicht so schlimm, oder kann man vielleicht auch so sehen. Und ich kann genau sagen, so eng ist es. Ich weiß es genau Bescheid. Erbarmt und hasst. Ich glaube, um es kurz zu machen, dass Judas um den einen Satz ging, wir sollen die Sünde hassen, aber den Sünder lieben. Die Sünde hassen, aber den Sünder lieben. Erbarmt euch über den Sünder, aber hasst das Verhalten. Und ich glaube, dass das uns eigentlich schwer fällt. Vielleicht fällt es mir schwerer wie euch, aber ich ertappe mich manchmal dabei, dass ich da nicht trennen kann. Dass ich sehe, was einer macht, und dann ist die Person für mich in der Schublade drin. Und dann ist sie abgeschrieben. Und dann tut mir es weh, wenn ich das merke, weil es falsch ist. Jesus liebt den Sünder, aber er hasst die Sünde. Und die Gefahr dabei ist schon, dass meine Liebe zum Sünder so weit hingehen kann, dass ich mich zu weit auf sein Niveau begebe und plötzlich auch abrutsche. Ich habe es erlebt, dass Menschen aus einer vermeintlich guten Absicht, Menschen helfen zu wollen, versagt sind. Davor warnt er. Aber dass ich aus der Angst vor dieser Gefahr jetzt mit dem Sünder nichts mehr zu tun haben will, warnt er auch. Als er Ratschlag in die Gemeinde ist, wählt diesen Mittelweg. Passt auf, dass ihr nicht abrutscht, aber erbarmt euch über die, die sündigen. Und das siebte und letzte, gebt dem die Ehre, dem die Ehre gebührt. Dem aber, der euch vor dem Straucheln behüten kann und euch untadelig stellen kann, vor das Angesicht seiner Herrlichkeit mit Freuden, dem alleinigen Gott, unserem Heiland, sei durch Jesus Christus, unserem Herrn, Ehre und Majestät und Gewalt und Macht vor aller Zeit, jetzt und in alle Ewigkeit. Amen. Es hört auf mit dem einzigartigen Lob auf das, was Jesus getan hat. Der euch alleine untadelig stellen kann vor das Angesicht Gottes. Nicht wir können uns untadelig vor Gott stellen. Jesus möchte uns untadelig vor Gott stellen. Und dann sollen wir ihm die Ehre geben und auf ihn sehen. Und dann sollen wir uns auch von ihm in Frage stellen lassen. Und sollen uns nicht verführen lassen, zu sagen, so wie ich es leben kann oder leben möchte, ist okay. Ich bin okay, du bist okay, alle sind okay. So die Stimmung von heute, unserer Zeit. Nein, mich hinterfragen zu lassen, sagen, Gott, wenn dein Wort mich in Frage stellt, dann will ich dem nicht ausweichen. Dann will ich das angehen, dann sollst du mir mein Leben hineinreden lassen. Und ich will nicht auf die hören, die sagen, es muss man nicht so eng sehen. Ich möchte dein Wort leben, ich möchte mit dir leben. Und ich darf erleben, dass du mich untadelig stellst vor das Angesicht, weil du mir vergibst. Weil du mir vergibst. Wir müssen nicht sagen, so bin ich, so kann ich nicht bleiben, so bin ich halt, dagegen kann nichts machen, sondern wir können sagen, Jesus, ich bin so. Aber du kannst mich anders machen und deine Vergebung wird das schaffen. Ehre, wem Ehre gebührt. Ich glaube, das Beste, was wir machen können, ist, wenn wir uns von Gott verändern lassen. Wenn wir auch zu stehen zu dem, was wir nicht gut gemacht haben. Wenn wir auch zu dem stehen, was wir falsch gemacht haben. Mir ist so ein einschneidendes Erlebnis dort gewesen aus meiner Kindheit. Ich war damals so ein kleiner Raufbold. Hing vielleicht mal zusammen, dass ich lieber Bein gestellt habe, weil ich nicht mithalten konnte anders. Und dann waren die Mitschüler nicht immer so begeistert. Hat meine Mutter auch mal gesagt, jetzt musste ich aber entschuldigen dafür. Da habe ich gesagt, wie sieht denn das aus? Der weiß doch, gehen in Kinderstunde, Jugendkreise, was weiß ich wohin, der soll mich da entschuldigen. Dann hat sie gesagt, wenn einer sich entschuldigen kann, ist manchmal ein größeres Zeugnis dafür, als wenn einer sich nicht entschuldigen kann. Es fällt schwer. Aber ich habe erlebt, es stimmt. Schon peinlich. Fällt nicht leicht. Aber zur Vergebung leben, ist das praktiziert und ist das weitergegeben. Dass wir vor anderen Menschen zugeben, wo wir falsch gelegen haben, uns nicht wie alle anderen machen, totschweigen, warten, bis Gras drüber gewachsen ist und weitermachen. Wenn Jesus uns untadelig vor Gottes Angesicht stellt, brauchen wir das nicht. Dann dürfen wir dazu stehen. Und auch das ist, denke ich, ein gutes Mittel, uns nicht verführen zu lassen.